Lyra wusste sofort, worum es sich handelte, obwohl sie so etwas noch nie gespürt hatte, und sie begriff zweierlei. Erstens war sie jetzt offenbar so erwachsen, dass Gespenster sie angriffen, und zweitens musste Pantalaimon irgendwo in der Nähe sein. »Will!« rief sie. »Will!« Er hörte sie und fuhr mit gezücktem Messer herum. Seine Augen blitzten. Doch noch bevor Will etwas sagen konnte, stöhnte er erstickt auf und fasste sich an die Brust, und Lyra wusste, dass ihm das Gleiche passiert war. »Pan!« schrie das Mädchen. »Pan!« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und sah sich nach allen Richtungen um. Will beugte sich vornüber, um nicht erbrechen zu müssen. Nach einer Weile klang die Übelkeit wieder ab, als ob ihre Dämonen sich befreit hätten. Doch hatten die Kinder immer noch keine Ahnung, wo sie sie finden konnten. Ringsherum knallten Schüsse und schrien Stimmen vor Schmerzen oder Angst auf. Die beiden hörten das entfernte Krächzen von Klippenalben, die hoch über ihnen kreisten, hin und wieder das Zischen eines Pfeils und dann noch etwas, den aufkommenden Wind. Lyra spürte ihn zuerst auf ihren Wangen. Dann bemerkte sie, wie sich das Gras unter ihm bog, und hörte, wie er raschelnd durch den Weißdorn fuhr. Am Himmel über ihr waren die weißen Wolken durch eine gewaltige Gewitterfront ersetzt worden, ein kilometerhohes Wolkengebirge, das sich schwefelgelb, meergrün, rauchgrau und ölig schwarz über den Horizont gewälzt hatte. In ihrem Rücken schien noch die Sonne, und jede kleine Pflanze, jeder Busch und jeder Baum zwischen ihr und dem Gewitter leuchtete in ihrem Schein auf und streckte der nahenden Finsternis tapfer Blätter, Zweige, Früchte und Blüten entgegen. Durch dieses Licht gingen die beiden Kinder, die keine Kinder mehr waren. Sie sahen die Gespenster jetzt deutlicher. Der Wind blies Will in die Augen und wehte Lyra die Haare ins Gesicht, und er hätte eigentlich auch die Gespenster wegblasen müssen, doch die sanken durch ihn hindurch zu Boden. Hand in Hand kletterten der Junge und das Mädchen über Tote, Verwundete und Lebende. Lyra rief ihren Dämon, und Will hatte alle Sinne auf den seinen konzentriert. Die ersten Blitze zuckten über den Himmel, und der erste gewaltige Donnerschlag traf die Ohren der Kinder wie eine Axt. Lyra hob schützend die Hände über den Kopf, und Will wäre fast vom Donner umgeworfen worden. Aneinander geklammert blickten die beiden zum Himmel auf, und was sie dort sahen, hatte es in keiner der Millionen Welten je gegeben. Hexen von Rutas Kardis und Reina Mitis Clan und einem halben Dutzend anderer Sippen flogen mit lodernden, in Erdpech getauchten Kiefernfackeln von der letzten Ecke blauen Himmels im Osten über die Festung und geradewegs auf das Gewitter zu. Das Knacken und Fauchen der aus dem Pech schlagenden Flammen war bis zum Boden zu hören. Einige letzte Gespenster schwebten noch durch die Luft, und einige Hexen flogen in sie hinein, ohne sie zu sehen, schrien auf und stürzten brennend ab. Die meisten der fahlen Schemen hatten jedoch inzwischen die Erde erreicht. Und das Heer der Hexen hielt wie ein Feuerstrom auf das Zentrum des Gewitters zu. Eine Streitmacht von mit Speeren und Schwertern bewaffneten Engeln quoll aus dem Wolkenberg und stellte sich den Hexen entgegen. Die Engel hatten den Wind im Rücken und flogen schneller vorwärts als Pfeile, doch die Hexen waren ihnen ebenbürtig. Sie stiegen hoch hinauf und stürzten sich dann von oben auf die Reihen der Engel und schlugen mit ihren lodernden Fackeln auf sie ein. Engel für Engel ging in Flammen auf und trudelte mit brennenden Flügeln schreiend nach unten. Dann fielen die ersten dicken Regentropfen. Wenn der unsichtbare Feldherr in den Gewitterwolken damit die Fackeln der Hexen hatte löschen wollen, sah er sich enttäuscht. Das Erdpech und die Kiefernzweige brannten trotzig weiter und zischten und spuckten nur umso heftiger, je mehr Regentropfen auf sie fielen. Hart schlugen die Tropfen auf dem Boden auf, wie von einer böswilligen Hand geschleudert, und zersprangen hoch aufspritzend. Schon bald waren Lyra und Will bis auf die Haut durchnässt und zitterten vor Kälte. Der Regen bombardierte ihre Köpfe und Arme wie mit kleinen Steinchen. Immer weiter stolperten sie durch das Getümmel, wischten sich das Wasser aus den Augen und riefen nach Pan. Über ihren Köpfen donnerte es jetzt fast ununterbrochen, ein Rumpeln, Knattern und Krachen, als ob die Materie selbst aus den Fugen geriete. Geduckt rannten Will und Lyra weiter. »Pan«, brüllten sie beide. »Pantalaimon«, und Will, der wusste, was er verloren hatte, aber keinen Namen dafür kannte, schrie wortlos auf. Mit ihnen kamen die beiden Gallivespier, die sie dirigierten, auf Gefahren hinwiesen und vor Gespenstern warnten, weil die Kinder sie immer noch nicht richtig sehen konnten. Lyra musste Salmakia auf die Hand nehmen, weil die Spionin zu schwach war, um sich an ihrer Schulter festzuhalten. Tialis suchte unablässig den Himmel nach Artgenossen ab und schrie, sobald er ein metallisches Glitzern durch die Luft schießen sah. Doch hatte seine Stimme ihre Kraft verloren, und die Gallivespier über ihnen suchten sowieso nach etwas anderem, nach den Stammesfarben der beiden Libellen, einem metallischen Blau- und rot-gelben Streifen. Doch waren diese Farben längst verblichen, und die zugehörigen Körper lagen in der Welt der Toten. Am Himmel kam eine Bewegung auf, die sich von allem bisherigen unterschied. Die Kinder blickten hoch und hielten die Hände wegen des prasselnden Regens schützend vor die Augen. Über sie glitt dunkel ein Flugzeug hinweg, wie sie noch nie eins gesehen hatten. Ein seltsam plumpes, lautloses Gefährt mit 6 Beinen. Das Gefährt schwebte von der Festung heran, strich tief, sehr tief über ihre Köpfe, nicht höher als der First eines Hauses, und verschwand im Herzen des Sturmes. Doch blieb ihnen keine Zeit, sich darüber zu wundern, denn wieder überkam Lyra heftige Übelkeit, und sie wusste, dass Pan erneut in Gefahr war. Will erging es genauso. Blindlings stolperten sie durch Pfützen und Dreck, vorbei an verwundeten Soldaten und kämpfenden Geistern, verstört, hilflos und elend.